Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 674 des Audiocasts zu CC2TV. Ich freue mich über jeden, der wieder zuhört, aber zuerst mal muss ich meinen Frust hier loswerden. Wir haben es jetzt schon nach 17 Uhr, es wird also wahrscheinlich eine Sitzung bis Mitternacht, damit das Ding dann am Montag tatsächlich auch online gehen kann, weil Montag tagsüber habe ich keine Zeit. Warum? Ja, ich hatte alles vorbereitet, die Themen habe ich nochmal eingelesen, habe nochmal gegenrecherchiert. Und was passiert? Nix. Mikrofon funktioniert nicht. Das ist ein spezielles Mikrofon, welches den Raumhall selbstständig durch mehrere Mikrofone herausrechnen kann. Und man braucht da keinen schalltoten Raum dafür. Das hat also bisher auch immer funktioniert. Jetzt macht es einfach nichts. Es wird an USB angeschlossen und sobald ich es anschließe, funktioniert Maus und Tastatur nicht mehr. Ich meine, das kannte ich von dem Ding. Dann hat der Rechner so 10 Sekunden oder sowas gebraucht, bis er festgestellt hat, ja, das ist ein gutes Mikrofon. Und dann konnte ich aufnehmen und Maus und Tastatur funktionierten wieder. Diese Wartezeit habe ich immer genossen. Man braucht ja zwischendurch mal einen Kurzurlaub. Aber heute passierte nichts. Gar nichts mehr. Und auch die Leuchtidiote an dem Mikrofon, die wollte nicht angehen. Naja, dann ging's los. Hängt an einem Mini-Hub, an einem Rechner im Keller. Ich bin viel weiter oben. Da geht ein USB-Kabel hin. Ja, dann fängt man an zu suchen. Erstmal, woran liegt es? Rausgezogen, reingesteckt, nochmal rausgezogen, nochmal reingesteckt, geguckt, was ist es, wer blockiert, Maus rausgezogen, Maus reingesteckt, das und so weiter. Also das kennt ja jeder, der Probleme selbst zu lösen versucht. Ja, dann war klar, nachdem ich dann das Mikrofon ohne Hub eingesteckt habe und es immer noch nicht so funktionierte, ich hatte die Aufnahme vorher gestartet mit der Maus, weil währenddessen ging nicht, dass es wohl am Mikrofon liegen musste. Aber liegt es jetzt am Mikrofon oder nicht? Das weiß man nun auch nicht. Es kann ja auch sein, auf der Rechnerplatine ist irgendwas nicht mehr in Ordnung und die Stromversorgung für den USB-Ausgang, die reicht nicht aus, dass das Mikrofon zu viel braucht oder ist das Mikrofon kaputt oder was auch immer. Also erstmal anderen Hub gesucht. Wo habe ich denn einen Hub? Ja, ich hab Hubs, aber das ging dann los. Ja, und dann habe ich mit anderen Hubs probiert. Genau das gleiche Ergebnis. 3, 4 probiert, gedacht, vielleicht sind das alte 2.0er oder sowas und irgendwas geht damit nicht. Nee, war nicht. Also, die erste Stunde mit Hubs rumgehampelt. Dann habe ich gesagt, gut, nützt alles nichts. Du hast ja mal was über Mikrofone gemacht in einem Video, hast ja so viele davon die geholt. Natürlich passten da die Stecker nicht. Also muss man so einen Audioadapter dazwischen stecken, Und 6 oder 7 dieser Ansteckermikrofone ausprobiert, nichts. Zweiten Audioadapter, nichts. Dritten Audioadapter, nichts. Problem ist natürlich, immer wieder zu gucken, wo liegt denn das Ding jetzt? Wo muss ich denn jetzt gucken, auf welchen Eingang das liegt? Und da ist Pulse Audio für mich, ja, Verdauungsendprodukt wäre noch gelobt. So bescheiden, das ist nicht vorstellbar. Der bietet mir tatsächlich über 30 Ports an und ich kann nicht erkennen, auf welchen Port kommt was rein. Anstatt da eine kleine Grafik zu machen und zu zeigen, wo zappelt denn irgendwas? Nein, gar nichts. Man muss schätzen, gucken, versuchen, was könnte er denn da gemeint haben. Naja, letztendlich hat nichts funktioniert, also habe ich einen Kabeladapter genommen für die großen Mikrofone, die professionellen Mikrofone, und habe es damit probiert. Und siehe da, 3 dieser Adapter haben auch nicht funktioniert. Der 4., der hat funktioniert, aber der hat nur ein kurzes Anschlusskabel. Jo, okay, war mir auch egal. Also habe ich gedacht, das macht ja nichts. Das Anschlusskabel vom Mikrofon am anderen Ende ist ja USB-Verlängerung geholt, angeschlossen, funktioniert, toll, klasse. Also den alten kleinen Hub wieder dazwischen gesteckt und was war? Störung auf dem Mikrofon. Liegt tatsächlich an dem kleinen Hub, der macht irgendwelche merkwürdigen Sing-Sang-Störungen da drauf. Also anderen habe wieder geholt, angeschlossen und dann lief es. Also wenn ich mich heute anders anhöre als sonst, liegt das nicht daran, dass ich Wut habe? Ja, Wut schon. Ob diesen Mist, den da Puls Audio zur Verfügung stellt. Aber nein, das liegt daran, dass dieses Mikrofon keine Raumhallunterdrückung hat und andere Charakteristik hat, obwohl es eigentlich ein gutes Mikrofon ist. Hier müsste ich wieder in den schalltoten Raum gehen. Das habe ich mit dem anderen Podcaster, heißt dieses Mikrofon. Ist so ein langes, weißes, dickes Rohr. Damit war das nicht mehr notwendig. Das habe ich wirklich genossen. Aber, naja, wer jetzt etwas hört, weiß, dass ich Erfolg hatte mit meinen Versuchen und man möge mir verzeihen, wenn die Qualität nicht ausreichend ist, nicht so wie sonst ist, dann wisst ihr jetzt alle, woran es liegt. Also, ich habe auch Ärger. Mit Technik hat man sowieso nur Ärger. Technik macht Spaß, das weiß ja jeder. Gestern funktionierte mein Telefon nicht mehr. Da ist es auch so eine Stricklösung, nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und zwar Fritzbox ist klar und dann Telekom-Anschluss ist auch klar. Voice-over-IP ist auch klar. Kann die Fritzbox mit der Telekom zusammen nicht, weil AVM weiß nicht, warum die es nicht können und Telekom unterstützt es nicht. Die wollen ihren eigenen Müll dafür anbieten. So, also musste ich so eine Speedbox dazwischen knoten. Mit der Speedbox. Ich wollte aber meine alten Telefone und alles, was ich mit der Fritzbox hatte, nicht verlieren. Also musste ich die Fritzbox hinter die den Speedport klemmen. So, jetzt trägt aber die Telekom in ihren Speedport die Rufnummern so ein, wie es ihr das gefällt. Und ich kann von der Fritzbox aus sagen, so oft ich will, ich möchte auf der Rufnummer, das als meine Hauptrufnummer haben, raustelefonieren, juckt die überhaupt nicht. Dazu kommt, dass natürlich noch ein ISDN-Adapter dann dazwischen hängen muss, wenn ich wirklich ISDN haben will. Und dieses Teil, das hatte sich aufgehangen. Also nachdem ich die Fritzbox neu gestartet hatte und Speedport neu gestartet hatte und alles überprüft habe und kontrolliert habe, Anrufe kamen rein, wurden signalisiert, aber ich habe nichts gehört und der andere hat auch nichts gehört, habe ich dann diesen ISDN-Adapter mal vom Netz genommen und wieder rangesteckt. Und wutsch, schon funktioniert es. War heute früh und 2 Stunden später hat es wieder nicht funktioniert. Jetzt muss ich nochmal suchen. Ich wollte nur sagen, also wenn jemand meint, weil ich das ja jetzt seit 40 Jahren alles mache, bei mir passiert sowas nicht, bei mir passiert der gleiche Scheiß wie bei jedem von euch zu Hause irgendwann mal. Gut, genug dieser Geschichten. Kommen wir mal zu dem Thema der Audioformate. Da haben sich immer noch viele Leute gemeldet und unterm Strich ist rausgekommen, es sind eine ganze Menge, die jedes dieser 3 Formate bevorzugen. Und das heißt, ich kann keins davon abknipsen, ist ja in Ordnung so. Ganz wenige wollten auch noch modernere, neuere Formate haben, aber das tue ich mir im Moment nicht an. Noch mehr Arbeit geht im Moment nicht. Ich werde auch älter und bin nicht mehr ganz so stressresistent, wie ich mal war, auch wenn ich solche technischen Probleme immer noch lachend wegstecken kann, auch wenn ich es manchmal ja irgendwo hinschmeißen könnte. Also, es bleibt alles, wie es ist. Ich bedanke mich für die vielen Meinungen. Ich bedanke mich für die vielen, ja, sehr positiven Zuschriften, die nicht nur geschrieben haben, ich will das oder ich will das, gab es auch, sondern die auch eine Menge dazu geschrieben haben. Auch aus Sachsen, Thüringen kamen einige, die unheimlich lieb und nett geschrieben haben. Auch aus der Schweiz, sogar aus Holland. Ich fand das also ganz toll. Hätte nicht gedacht, dass einfach so eine Frage auf so viel Resonanz tröstet, ja, dann kann man mich auch. Also, das, was ich jetzt alles so gesagt habe dazwischen, das bleibt drin. Ich werde nicht mehr die Zeit haben, den ganzen Kram hier zu schneiden. Ich will ja auch noch ein bisschen an Beiträgen machen. Dann bin ich jetzt fertig mit Jammern und jetzt könnte es eigentlich losgehen. Und deswegen geht's auch los. Fangen wir mal an mit dem Thema, was die Nationen in den letzten Wochen bewegt hat, was ein bisschen an Lautstärke in den Medien verloren hat, aber ein Thema ist mit einer Wichtigkeit wie kaum ein anderes. Und zwar GPT oder GPT, wie die Neudeutschen sagen. Von mir als kleine Intelligenz geschmäht, weil intelligent sind die Dinger nicht, aber mein sachlicher Blick darauf. Da sind ein paar Forscher von der Stanford University und der University of Berkeley, die haben sich diese Dinge mal genau angesehen. Das ist jetzt nicht von diesem Jahr. Für Forschung und Untersuchungen braucht man Zeit. Das ist also schon aus dem vergangenen Jahr. So, und deswegen sind die auch nur auf dieses, ja, Moment, was war das, Version GPT 3.5 gestoßen. Das 4.0 haben sie im Nachhinein nochmal angesehen, aber keine endgültige Meinung dazu abgegeben, weil das kam ja erst jetzt März, Juni in diesem Jahr, also 2023. So, und dann haben die gesagt, gut, wir entwickeln jetzt mal 4 verschiedene Aufgabenbereiche, die wir dann diesem Programm vorlegen und mal sehen, wie es darauf reagiert. Und man hat natürlich auch verglichen oder vergleichen wollen, wie Menschen auf solche diese Aufgaben reagieren. Gut, diese Aufgaben, ich möchte jetzt nur nicht ganz komplett dazu ausweiten, sondern nur mal so grob drüber gehen. Also man hat festgestellt, dass diese künstlichen Intelligenzen nicht intelligent sind, sondern irgendwo mittlerweile, und das finde ich ganz erstaunlich, etwa auf der Höhe der Menschen sind. Im bestimmten Bereich ist der Mensch vollständig überlegen, in anderen Bereichen sind nur manche Menschen auf gleicher Höhe wie diese KI-Systeme. So, man hat aber festgestellt, dass diese KIs Analogien bilden können, ähnlich wie Menschen. Analogien, damit ist also gemeint, das ist so eine rhetorische Figur, Analogie, dass man Verhältnisse zwischen Dingen und Eigenschaften herstellen kann, dass man Ähnlichkeiten feststellen kann, vergleichen kann und sagt, wenn das da und da so passiert, könnte es in dem anderen Bereich auch so passieren. Also das sind schon, na, sagen wir mal, ein bisschen höhere Denkfunktionen, die da vonnöten sind, um so etwas zu erreichen. Und das konnten diese Dinge zumindest vom Ansatz her ganz gut. Man spricht, das war ein Bericht über, aus der Nature Human Behavior, kann man finden im Internet unter nature.com, also naturgeschrieben.com, und danach suchen nach neuen analogen Denken in großen Sprachmodellen. Da schreibt man also, dass diese neuen Sprachmodelle und diese Debatten darüber, ob diese Trainingsdaten, die da implementiert wurden, ausreichen, um menschliche kognitive Fähigkeiten in solchen generischen Modellen entstehen lassen können. Also von besonderem Interesse war hier die Fähigkeit, diese Modelle ohne direktes Training über neuartige Probleme nachdenken zu lassen. Das heißt also, man hat Probleme, Denkprobleme, Rechenprobleme, Textprobleme, logische Probleme entwickelt, die nicht irgendwo schon in der Welt bekannt waren, sondern komplett neu. Sodass also keiner, weder die Menschen noch die Maschine, auf eine Erfahrung zurückgreifen konnten. Diese neuartigen Probleme hat man dann eben genutzt als Grundlage, um ja feststellen zu können, das System zu überprüfen, wie reagiert es darauf. Das menschliche Erkennungsvermögen hat man also hier, weil die Fähigkeit dazu besteht, diese jahrelange Erfahrung, die die Menschen haben, mit einzubringen, so ein bisschen außen vor gelassen. Die Fähigkeiten des Menschen, analoges Denken zu verknüpfen, konnte also hier ja ausgeschlossen werden, und dass man also mit der aktuellen Situation vergleichen konnte. Also hier führten sie einen direkten Vergleich zwischen dem menschlichen Denken und einem großen Sprachmodell durch, in der Variante, was ich eben sagte, GPT-3 oder 3.5 haben die genommen. Man hat also hier Aufgaben, zum Beispiel analoge Aufgaben, einschließlich einer nicht visuellen Matrix, und wollte Schlussfolgerungen ziehen lassen zu der Regelstruktur. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal von Raven's Standard Progressiv gehört, diese progressiven Matrizen. Ich glaube, 1938 hat der Raven das schon entwickelt. So alt sind also diese Überlegungen, wie man Intelligenz testen kann. Und die haben herausgefunden, dass eine überraschend starke Fähigkeit zur Induktion abstrakter Muster bei GPT-3.5 vorhanden waren. Die meisten Situationen, in denen menschliche Fähigkeiten verglichen wurden, waren hier durchaus auf einer Höhe. Und teilweise konnten diese KIs sogar den Menschen übertreffen. Die vorläufigen Tests von GPT-4, was ich ansprach, die man nachgeschoben hat, zeigten eine noch deutlich bessere Leistung. Und die Ergebnisse, so sagen die Forscher, deuten darauf hin, dass künftige Entwicklungen, und diese Modelle werden ja wahnsinnig schnell weiterentwickelt und lernen wahnsinnig schnell dazu, dass künftige Entwicklungen Fähigkeiten haben werden, die den Menschen bei Weitem übertreffen. Also, man sollte sich das, wenn man daran interessiert ist, tatsächlich mal ansehen, was das alles kann, was hier die Forscher herausgefunden haben und was da auf uns zukommt. Die Lösung komplexer Probleme im Alltag, kreative Entwicklungen und all diese Sachen werden komplett in einem Werkzeug abgegeben, so wie zum Beispiel früher. Früher haben wir alles im Kopf oder auf dem Papier gerechnet. Dann haben wir als Techniker und Wissenschaftler Rechenschieber genommen. Die einen oder anderen wissen noch, wie das ging, Rechenschieber. Also addieren konnte man nicht, konnte man schon mit merkwürdigen umständlichen Tricks, aber er war in der Hauptsache eben für höhere Rechenarten gedacht. Multiplikation, Division, radizieren konnte man damit auch, Logarithmen ablesen und so weiter. All das ist mit dem Rechenschieber möglich gewesen. Dann kamen die Taschenrechner. Und schon kann keiner mehr mit einem Rechenschieber umgehen. Ich habe letztens einen in der Hand gehabt und musste verdammt überlegen, wo muss ich nun die Zunge hinstellen und wie und was. Ja, heute tippt man es in Taschenrechner oder noch einfacher in die Tabellenkalkulation ein, um diese Probleme gelöst zu bekommen. Mittlerweile kann man das einer KI, einem KI-System eingeben und das rechnet meist richtig. Das wird sich natürlich noch weiterentwickeln. Und hier Texte zu entwickeln, Beschreibungen zu entwickeln, zu überprüfen, ob die Satzstellung stimmt, ob man das verbessern kann. All diese Sachen werden in diesen Sprachmodellen so allgegenwärtig sein, dass man tatsächlich eine ganz neue Situation hat, ganz neue Werkzeuge. Und wenn wir es als solche verstehen und nutzen, dann ist das eine positive Entwicklung. Genauso wie man Rechnungen mit dem Taschenrechner, man kann sich ja vertippen, irgendwo mit breiten Fingern, auch überschlagen muss im Kopf. Kann denn das richtig sein? Genau so müssen wir auch ein solches KI-Werkzeug nutzen und immer in Frage stellen, ob das richtig ist und eventuell nochmal nachfragen. Diese Viecher sind nämlich hinterfotzig. Aber wenn man die gleiche Frage zweimal stellt oder ihm sagt, nee, das stimmt nicht, das ist ja so und so, dann kommt, ja, bitte Entschuldigung, du hast recht, ich habe das nochmal überprüft. Und also da ist nicht die Antwort sofort der Weisheit letzter Schluss, sondern wir müssen da schon den eigenen Verstand einsetzen, wie bei vielen anderen Dingen auch, und sollte dann vorsichtig mit den Ergebnissen umgehen, aber sie nicht verteufeln, sondern als Hilfsmittel sehen, so wie wir viele andere Maschinen und Geräte auch als Hilfsmittel benutzen, ohne uns blind darauf zu verlassen. Wir haben es auch zum Beispiel bei Autos, selbstfahrende Autos, genau das Gleiche. Auch hier kann man im begrenzten Bereich das Ding mal ein Stück allein fahren lassen, aber sobald es schwierig wird, muss man selbst. Also soweit sind unsere Softwareentwicklungen, die menschlichen, noch nicht gekommen, dass wir uns vollständig auf diese Maschinen, diese Programme verlassen können. Nur wie gesagt, die Entwicklung ist unglaublich von ihrer Dynamik her und wir werden noch in diesem Jahrzehnt sehen, dass diese Modelle im Schnitt besser sind, wesentlich besser sind als die meisten Menschen. Ohne das Werkzeug werden wir da nicht mehr auskommen. Wird natürlich auch ein Geschäftszweig. Wir wissen ja jetzt schon, dass wir pro GPT-4 $20 im Monat zahlen sollen. Das wird natürlich billiger werden, sobald die Konkurrenz da ist. Apple hält sich ja zurück, so wie immer. Die warten immer erst, bis die anderen den Markt aufgetan haben. Und dann stoßen sie rein mit den Erfahrungen, die andere gemacht haben. Amazon genauso. Und viele andere warten auch ab, was passiert jetzt auf dem Markt, was können wir besser machen, wo setzen wir an. Und dann wird da auch wieder ein Milliardengeschäft daraus werden. So, die Forscher haben allerdings auch bemerkt, dass es eine ganze Menge Einschränkungen gibt auf die tatsächlichen Fähigkeiten dieser Sprachmodelle. Bei GPT-3 irgendwas ist man zum Schluss gekommen, dass hier nicht in allen Bereichen die Möglichkeit des Systems besteht, menschliche Analogieverhalten nachzuahmen. Rein textbasierte Modelle fehlt also diese physische Erfahrung der Welt. Wir Menschen können ja unsere Welt erfahren, erfühlen, ertasten, ersehen, erhören. Das fehlt natürlich an solchen Programmen. Und das führt nun dazu, dass eben viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, von dem Programm nicht erkannt werden. Auch nur eine Frage der Zeit. Lass die Dinger mal sehen. Die Interpretation von Bildern, auch von Live-Bildern, ist ja auch eine parallele Entwicklung, die irgendwann in diese Modelle mit hineinfließen wird. Und genauso mit den Schallereignissen, also mit dem, was wir hören. So fummeln, fühlen. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, dass diese Maschinen sowas auch können, aber sie werden andere Sinne haben, um unsere Umwelt zu ertasten, also Radar oder Laserabtastung oder was weiß ich auch immer. Und die werden natürlich dann auch Dinge erkennen können und numerisch erkennen können, wie Temperaturen und Druck und Feuchte, was wir Menschen nur analog subjektiv wahrnehmen, was dann aber objektiv vorhanden sein wird. Wir sollten schon überlegen, wo hier eine Grenze zu ziehen ist, was man diesen Programmen beibringen darf oder wo man vorsichtig sein sollte, denn irgendwann sind sie uns tatsächlich überlegen. Wenn die ganze Welt, also alles unser Wissen, was wir gespeichert haben im Internet weltweit und alle Bücher, die bereits digitalisiert sind und alle Erfahrungen und alle wissenschaftlichen Arbeiten tatsächlich solchen Modellen zur Verfügung stehen und die Rechenleistung auch zur Verfügung steht, um das quasi in Echtzeit auszuwerten, dann gnade uns Gott oder wem auch immer. GPT-3 hat zum Beispiel 2048 Tokens gehabt. Das ist jetzt eine Untersuchung, die aus 2019 stammt. Das entspricht ungefähr 2000 Wörtern im Englischen, in Deutsch ein bisschen weniger. Und darauf konnten diese Modelle zugreifen. GPT-4 verfügt aber bereits über 32.000 Token. Das ist der Kontextbuffer. Das sind also dann 32 Wörter im Englischen oder bis zu. Und das Modell Claude von Anthropic oder so ähnlich heißt das, oder Anthropic, kann bereits auf mehr als 100.000 Token zugreifen. Also das 50-fache von GPT-3. Die neue Version, die jetzt so langsam zum Einsatz kommen soll, die soll schon bereits über 200.000 Token verfügen. So ein Token, wie erklärt man das? Also es ist die kleinste Einheit, die einen Sinn macht in der Informatik. Sinn heißt also nicht nur ja, nein, sondern irgendeine Information trägt. Man könnte auch sagen, dass die kleinste Einheit, in der sich zum Beispiel eine Programmiersprache aufteilen lässt. Das können also ganze Wörter, aber auch nur Silben sein. Manchmal sind sogar größere Einheiten gemeint, die erst dann einen Sinn ergeben. Also ein Token ist irgendetwas Sinnvolles. Und ich glaube, besser kann ich es gar nicht erklären. Nee, bin ich zu dumm dafür. Während dieser Forschungsarbeiten der neuesten Modelle hat sich das natürlich, oder der Modelle 2090 hat sich dann natürlich wahnsinnig weiterentwickelt. Und heute haben wir schon gar keinen Überblick mehr. Aber Es gibt natürlich auch Pferdefüße, muss man ganz klar sagen. Und da gibt es Untersuchungen dazu. Und diese Untersuchungen bringen etwas ganz Erstaunliches zutage. Man hat also im März dieses Jahres, 2023, mal verschiedene Aufgaben an die KI-Modelle gestellt und dann im Juni diesen Jahres nochmal die gleichen Aufgaben. Diese LLM, diese großen textbasierten Modelle also, haben in diesem Zwischenraum gelernt, aber nicht nur positiv, auch negativ gelernt. Dieses GPT-4 war im März also wohl sehr gut, Primzahlen zu identifizieren. Und die haben bei einer Frage, das war ein Test, 17.077 prim ist, im März 97,6% der Anfragen mit richtig beantwortet. Im Juni waren es nur noch 2,4%. So, GPT-3.5, die Vorversion, die war bei dieser Aufgabe allerdings im Juni besser als im März. Man sieht also hier, man muss da vorsichtig sein. Die lernen dazu, die werden wohl auch softwaremäßig verbessert, aber manchmal geht's auch in die Hose. Code-Generierung, ich habe es ja mal gezeigt, das heißt hier besprochen und dann die Programme online gestellt. Die hat sich zum Beispiel bei GPT-4 drastisch verbessert. Waren im März die Programme, naja, nicht kreativ, aber okay. Zu 52% waren sie zu nutzen nach diesen Untersuchungen im März und im Juni nur noch zu 10%, weil dieses KI-Modell ab und zu zusätzliche Anführungszeichen in den Code hineingebastelt hat und damit war das Programm nicht mehr lauffähig. Das heißt also, es hat nicht interpretiert, was es selbst für einen Kram da gemacht hat. Das ist so eine alte Regel. Wenn dem Bäcker sein eigenes Brot nicht mehr schmeckt, dann stimmt was nicht. Hier sollte man tatsächlich eine eigene Überprüfung nochmal hinterherlaufen lassen, denn dieses Interpretieren von Code kann ein solches Modell. Und dann hätte es rausbekommen, wie viel Mist es gemacht hat. Also hier muss man, wie ich schon immer und immer wieder gesagt habe, den eigenen Verstand einschalten und selbst nachdenken, kann das richtig sein? Gut, beim Code ist es ja kein Problem, wenn da irgendwo SIF-Zeichen da reingebastelt worden sind von so einem KI-Modell, dann läuft das Programm nicht und dann bekomme ich meine Fehlermeldung, die kann ich finden. Aber was ist denn, wenn da irgendwelche kreativen Schlenker, die nicht der Syntax der Programmiersprache widersprechen, drin sind und ich mir den Code nicht ansehe und wirklich nachsehe, macht das Ding das, was ich eigentlich wollte, oder macht der irgendwie eine Ehrenrunde oder 25 oder irgendetwas, was er überhaupt nicht soll. Also auch hier wunderschöne Werkzeuge, wichtige Werkzeuge, ohne die wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auskommen können. Aber verdammt nochmal nur benutzen, wenn wir den Verstand dazu haben, zu überprüfen, ob das, was diese Werkzeuge an Output geben, auch tatsächlich richtig ist, beziehungsweise ob das richtig sein kann. Nur dann können wir verantwortlich damit umgehen und nur dann können wir uns, unsere Umwelt, unsere Mitmenschen vor großen Schaden bewahren. KI ist eben eine komische Intelligenz. Ein weiteres Thema, das ist Elektroauto. Ja, ich bin der Meinung, die Zukunft ist elektrisch. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die sehen das anders. Aus der Industrie und der Wirtschaft sind wirtschaftliche Interessen dahinter. Die wollen ihren alten Kram so lange wie möglich teuer verkaufen. Die neuen Elektroautos, das sind dann wieder so Kastenwagen, so Panzer, so SUVs oder SUV wird ja gesagt, warum auch immer. Also diese vergrößerten Schuhkartons, die da rumfahren, unverantwortlicherweise, die schwer sind und die Schweine teuer sind. Warum sind die Schweine teuer? Man will keine günstigen Autos bauen, weil dann fällt ja der Gewinn weg. Ich kann an einem Auto, welches ich für 20.000 Euro verkaufe, keine 10.000 Euro verdienen. Jedenfalls bei uns nicht. In China ginge das. Aber wenn ich ein Auto für 150.000 Euro verkaufe, dann kann ich da locker mal 30.000 Euro als Hersteller dran verdienen. So, und das ist im Grunde der Hintergrund. Lass uns mal darüber sprechen, was im Moment so aus China droht, hätte ich fast gesagt. In China sind Batterien für Elektroautos mittlerweile im Einsatz tatsächlich, die eine 1 Million Kilometer Laufleistung erreichen können. 1 Million Kilometer, ja, nicht viele Verbrenner. Gut, die großen Diesel schaffen das, aber viele andere schaffen das nicht. Das ist wirklich eine Hausnummer. Diese Entwicklung, die ist so rasant, genauso rasant wie diese KI-Geschichte, geht das hier mit Batterien weiter. Denn Batterien sind ja immer noch ziemlich rudimentär in ihrer Ausprägung, die mittlerweile erreicht wurde. Die Chinesen, die machen das auch anders. Die, wenn wir uns mal nur überlegen, 15 Jahre zurückdenken, da kamen chinesische Autos nach Deutschland. Der ADAC hat sie an die Wand gefahren, crasht, das war katastrophal. Alle haben gesagt, um Gottes Willen, was soll das? Gucken wir uns heute diese Dinger an. Dann sind sie nahezu auf Augenhöhe mit unseren Edelkarossen. Nur viel günstiger sind sie nicht. Die Chinesen sind ja nicht blöd. Wenn bei uns diese Dinger teuer verkauft werden, dann robben sie sich von unten an den Preis an, solange bis der Kunde sagt, nee, das wäre dann doch zu teuer. Diese Hersteller in China, dieses Han oder BYD, also BYD, das sind, wenn man sich die heute ansieht, absolut ja Autos, die sowohl vom Aussehen wie auch von der Technologie auf unserem Stand der Technologie in Deutschland sind. Auch vom Aussehen her, so wie wir ein Auto empfinden wollen, haben sie sich deutlich an uns angenähert. Es sind interessante Fahrzeuge. Aber mittlerweile haben diese Fahrzeuge ein Alleinstellungsmerkmal, und zwar eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Und diese Batterie, die wird in China selbst entwickelt, selbst hergestellt, selbst produziert. Und mittlerweile ist es so weit, dass viele Hersteller weltweit versuchen, diese chinesische Batterieentwicklung in ihre eigenen Autos einzubauen, weil sie wahnsinnige Vorteile hat. Man braucht nicht so viel von diesen Schwermetallen, von diesen seltenen Metallen, die auch sehr, sehr teuer sind. Das ist die eine Sache. Dann die andere. Ich kann durch eine solche Batterie durchaus mal einen Nagel durchschlagen, ohne dass das Ding Feuer fängt oder explodiert oder sonst etwas. Die sind auch anders aufgebaut. Unsere Batterien, die so selten, aber wenn ja, dann heiß. Die brauchen eine Schutzhülle, die haben einen schweren Kasten da drumherum, alles wird das Gewicht erhöhen, braucht man bei diesen neuen chinesischen Batterien nicht mehr. Die sind gesteckt, das sind also mehrere Zellen in einem Pack drin, ohne Gehäuse, wie das bei uns der Fall ist. Und das macht die ganze Kiste leichter und kleiner. Normal ist diese Akkutechnologie, hat weniger Leistungsgewicht. Das heißt also, beim gleichen Gewicht wie unsere in Europa oder Deutschland oder im Westen verbauten Batterien, haben die bei gleichem Gewicht viel weniger Leistung. Dadurch, dass aber jetzt die neue Stack-Technologie da eingeführt worden ist, brauchen diese Batterien keine Gehäuse und können im Grunde genommen größer gebaut werden. Und wenn sie dann am gleichen Gewicht sind, haben sie die gleiche Kapazität wie auch unsere Batterien, die schwerer sind. Haben aber die Vorteile, dass sie umweltfreundlicher sind, dass sie sicherer sind, dass im Falle eines Unfalls überhaupt keine Gefahr mehr besteht und so weiter. Auch die elektrotechnische Verwaltung einer solchen Batterie in dem System Auto ist dadurch deutlich einfacher. Diese Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie kann über 2500 Ladezyklen erreichen im Moment. Und das ist noch nicht das Ende der Entwicklung und hat danach immer noch 90% der ursprünglichen Kapazität. So, und 2500 Ladezyklen ist schon eine Nummer. Und da kommen die dann rechnerisch also auf diese 1 Million Kilometer Laufleistung für die Batterie. Man muss also nicht irgendwo zwischendrin die Batterie wechseln. Und das, was da in China erreicht worden ist, das ist Zukunftstechnologie, muss man ganz klar sagen. Diese neue Technologie, diese Neuentwicklung, die kommt nicht aus den Denkfabriken von uns, sondern das hat unsere Autobranche komplett verschlafen. Die wollten nur Geld verdienen, die wollten nur die Aktionäre befriedigen und was weiß ich nicht alles und haben nicht das Geld in die Entwicklung hineingesteckt, so wie es notwendig gewesen wäre. Wenn wir uns das mal ansehen, auch Tesla zum Beispiel ist auf diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien angesprungen und das Modell 3 Made in Shanghai bezieht diese Zellen von chinesischen Partnern. So, das ist schon erstaunlich. Also die haben ja mal angefangen mit Eigenentwicklung, haben normale Zellen genommen, die zusammengepackt und so und jetzt kaufen sie in China für die chinesische Version ihrer Modelle dort die Eisenphosphat-Batterien. So, und jetzt wird natürlich klar, dass gegenüber Lithium-Ionen-Akkus kein Nickel und kein Kobalt mehr benötigt wird. Das sind also diese kritischen Rohstoffe, die auch teuer sind und die beim Abbau Umweltschäden verursachen bis zum geht nicht mehr. Und naja, wenn man sich diese Berichte mal ansieht, unter welchen Umständen diese Rohstoffe gewonnen werden und was das für arme Menschen sind, die dort ausgebeutet werden, dann ist das Wahnsinn. Wenn jetzt aber nach dieser 1 Million Laufleistung, wenn die Autos so lange halten, diese Autobatterie nur noch 90% Kapazität hat, dann kann man sie tatsächlich ausbauen und irgendwo in einem Haus als Speicher verwenden für die Solaranlage und dann tagsüber Strom sammeln, also über das Sonnenlicht und nachts oder wenn so wie das Wetter jetzt bei uns hier ist, mal nicht die Sonne so richtig brezelt, den Strom aus der Batterie ziehen. Das heißt, man hat also einen zweiten Nutzen und kann dann nochmal 1 Million virtuelle Kilometer damit abfahren und dann hat man immer noch 80%. Es ist eine wahnsinnige Entwicklung, die da auf uns zukommt und wir haben mittlerweile so ein bisschen den Anschluss verloren. Das ist aber allein die Schuld unserer Autohersteller, die das gar nicht wollten, die das nicht wahrhaben wollten und die an alten Zöpfen gehangen haben, bis sie jetzt irgendwo merken, wir sind ja abgehangen. Bei Lithium-Ionen-Zellen zum Beispiel, gut, da kann man natürlich auch mittlerweile sagen, dass die bis zu 20 Jahre halten in Autos. Aber dann muss man zwingend dafür sorgen, dass der Ladehub bei diesen Zellen nicht unter 40% Ladezustand geht und nicht beim Aufladen über 70%. Wenn man nur die 30% dazwischen nutzt, dann schafft man diese 20 Jahre. Aber was nutzen mir 30%? Da muss ich ja Mordstrümmer von Batterien einbauen, damit ich dann diese angebliche Kapazität, mit der das Auto ja verkauft wird, tatsächlich auch zur Verfügung habe. Also man sieht, es wird hier werden viel Scheinkämpfe, Werbescheinkämpfe oder Werbelügen benutzt, um uns diese Autos aufs Auge zu drücken. China ist weiter. Der Markt für Fahrzeuge wird sich auch dieses und nächstes Jahr weiter nahezu exponentiell entwickeln. Man plant einen Absatz von weit über 30 Millionen Autos allein in China. Und da werden wir mal sehen, wo wir dann bleiben. Die Autos kommen nicht nach Europa so einfach, wie sie da in China sind, weil man hat anderes Denken. Wir müssen uns nun mal überlegen, ein SUV, ich habe diesen Begriff vorhin schon erklärt, warum soll ich nicht SUV sagen, wir sagen ja auch TÜV und ähnliches. Ich finde den Begriff bescheuert, also diese Schuhkartonautos in China, die kleinsten davon, ein Viersitzer, mit einer Reichweite von 100 Kilometer, hat zwar nur 27 PS, aber so als Stadtauto reicht das absolut, kostet in China umgerechnet 3.600 Euro. Und es ist im Moment das erfolgreichste Auto weltweit. Reichweite mindestens 120 Kilometer, fährt zwar nur 100 Kilometer pro Stunde Spitze, aber für so mal über Land von einem Dorf zum anderen oder zum Einkaufen oder was weiß ich wohin, reicht es doch vollkommen aus. Und dieses Auto wurde innerhalb eines halben Jahres entwickelt und innerhalb eines Jahres ist dieser Hersteller von diesem SAIC-GM-Wuling, heißt diese Firma, haben die in China die Marktspitze erreicht, sind also marktstärkste Autoverkauf oder dieses Modell jedenfalls. Da kann man sich nur einen Kopf fassen. Im halben Jahr nageln die so ein Ding zusammen, produzieren dann und nach einem Jahr haben sie die Verkaufsspitze erreicht. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Das ist bei uns nicht denkbar mit allem, was dazukommt. Okay, bei uns würde ein solches Auto nicht so zugelassen, wenn es denn nach Deutschland käme, sondern das wäre dann ja ein Hilfsauto im Grunde genommen, also ein Kleinstwagen, der in einer ganz anderen Klasse läuft. Das ist kein Luxusauto, das ist kein Dings, das ist ein überdachtes Auto mit Elektroantrieb, irgendeine Kiste. Nur mal ganz ehrlich, wenn wir für 3.600 Euro, da kriegt man manchmal noch nicht mal ein vernünftiges Elektrofahrrad dafür. Wenn man da ein Auto hätte, mit dem man 120 Kilometer pro Stunde fahren kann, was auch die normalen Sicherheitssysteme beinhaltet, und dann kann man doch im Grunde genommen gar nicht mehr darüber nachdenken. Das ist klein, das ist, ich glaube, 3,50 Meter lang und 1,50 Meter breit, passt in viele Parklücken, also irgendwo in der Größenordnung von so einem Smart, von so einem Viersitzer. Da kann man überall einen Parkplatz finden, braucht keinen großen Trümmer. Es ist billig in der Anschaffung, billig im Verbrauch, braucht nicht so viel Energie, hat eine Batterie, die ich über Nacht zu Hause an der normalen Steckdose aufladen kann. Und naja, wenn ich mich an den Anblick gewöhnt habe, sieht aus wie so ein Kofferficht, der irgendwie so mit Vollgas gegen die Wand gefahren ist. Ja, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dann ist es ja auch in Ordnung. In Deutschland werden unsere E-Autos ja, damit die überhaupt verkauft werden, weil die Ladeinfrastruktur und viele andere Sachen ja noch im Argen sind, so etwa mit 10.000 Euro wurden sie subventioniert, dass man sie billiger kaufen konnte. So, in Peking wird das nicht gemacht, weil das braucht man da gar nicht bei diesen Preisen. Und die verdienen immer noch daran. Es ist eine andere Philosophie. Hier baut man nicht Autos, um die Aktionäre zu befriedigen, sondern hier baut man Autos, um den Menschen Autos zur Verfügung zu stellen. Man kann über das System China reden, wie man will. Es gibt nicht nur schlechte Sachen darüber. Es gibt die auch, aber die gibt es auch in anderen Ländern. Und dem Preis, wie gesagt, 3.600 Euro, ich würde mir ein solches Ding, wenn es in Deutschland zulässig wäre, überhaupt einfach so auf den Hof stellen, lieber als ein Fahrrad. Da will ich, wenn es regnet, nicht nass. Ich kann es in irgendeine Ecke stellen und kann es über Nacht aufladen. Ja, das wär's doch eigentlich. Und wo sind die deutschen Hersteller? Wo sind die europäischen Hersteller? Nein, die haben eine andere Philosophie. Wenn ich von diesem Mini-Auto, diesem chinesischen, eine Luxusversion bestellen will, die gibt es mit einem größeren Batteriepaket für 170 Kilometer Reichweite und ich glaube, nee, 2,90 Meter ist das Ding nur lang, habe ich eben 3,50 Meter gesagt, nee, da hatte ich was anderes im Kopf. Dann kostet die Luxusversion mit, was weiß ich was, 4.700 Euro mit allem Schnickschnack, was man eben so da drin haben kann. 4.700 Euro, auch da gibt es noch Elektrofahrräder, die teurer sind. Und wenn wir da mal vergleichen, so VW, diese kleinen Dinger, der wird ja abgesagt. Warum die das Englisch aussprechen als deutsche Firma, weiß ich nicht, aber die verarschen uns ja seit Jahren. Der ist 3,60 Meter lang und der Pole, der ist schon 4 Meter lang. Diese Mini aus China, der hat natürlich, weil er eben so kurz ist, auch einen kleinen Kofferraum. Aber man kann die hinteren Sitze umlegen und hat ein Ladevolumen von 741 Litern. Kann ich mir gut merken, 741, das war ein OP. Operationsverstärker. Und bei diesem Preis, mit diesem Laderaum, kann man auch schon mal in den Baumarkt fahren. Gut, da hole ich mir keine 4 Meter langen Balken ab, um irgendwas, eine neue Terrasse zu bauen, aber naja. Eine Sache, natürlich gibt es für diese Autos keine Crashtests, sie sind ja auch bei uns nicht zugelassen, aber man sollte einfach mal nachdenken, ob so etwas nicht irgendwann auch für den deutschen Markt möglich ist, mit einem deutschen oder zumindest europäischen Hersteller, denn wenn man mal nicht mehr unbedingt für jeden Aktionär innerhalb von ein paar Jahren neue Auto erwirtschaften muss, sondern etwas für Menschen und für die Umwelt tut, dann ist das schon ein Ziel, was man wirklich angehen sollte, was lobenswert wäre. Aber, naja. Gut, es gibt auch andere Entwicklungen mit neuen Batterien. One hat zum Beispiel, das ist eine Firma in Michigan, eine neue Batteriefirma gegründet. Und die haben auch neue Technologien mit Zellen, die nicht so empfindlich sind. Das sind hybride Batterien zum Beispiel, Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Damit soll also dann auch ein normales, kleines Auto 240 Kilometer Reichweite haben. Und wenn eine große Reichweite benötigt wird, dann kann das sind anodenfreie Zellen, muss man dazu sagen, eine Reichweite und eine Energiedichte von über 1000 Wattstunden pro Liter erreicht werden. Und das reicht dann für über 700 Kilometer. Das, was heute die teuersten Kisten da, Mercedes S-Klasse und sowas als Elektro können sollen, was aber in Wirklichkeit nicht real ist. Die Gesamtreichweite kann bei diesen Fahrzeugen, wenn man sparsam fährt, sogar bei 1000 Kilometer liegen. Wie gesagt, das ist eine Batterie, die von einem neuen Unternehmen in den USA entwickelt wird. Auch hier tut sich wahnsinnig viel in der Entwicklung. So, zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen was sagen über, wir haben ja da diese Havarie von diesem riesen Pott da gesehen und es ging immer wieder Elektroauto, Batterie brennt und so weiter. Diese angebliche große Brandgefahr ist eine freche Lüge. Ich weiß nicht, ob es von der herkömmlichen Autoindustrie mit ihren Explosionsmotoren da kolportiert wird oder wer das da in die Welt bringt. Aber das ist unglaublich dumm, was da erzählt wird. Über diese Elektroautos gibt es so viele falsche und veraltete Meldungen, das ist Wahnsinn. In Wirklichkeit sagen die Autoversicherer, dass ein Elektroauto nur ein 20-fach geringeres Brandrisiko hat als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Nur ein 20stel. Das heißt, von 100 brennenden Autos sind maximal 5 Elektroautos. Ja, kann man natürlich sagen, es gibt ja auch viel weniger. Ja, aber das ist jetzt bezogen nicht auf die Gesamtmenge der Autos, sondern auf das Risiko, dass ein solches Auto brennt. Also es ist wirklich nur ein Bruchteil. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat wahrscheinlich irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, mit der er uns hinters Licht führen will, Angst machen will, kauf ja kein Elektroauto, das brennt dir ab und dann brennt dann was weiß ich was ab. Bei die Schiff da, was da jetzt gebrannt hat, muss man tatsächlich erstmal abwarten, was bei den Untersuchungen herauskommt und woran es wirklich gelegen hat. Es würde mich nicht wundern, dass der Brand überhaupt nicht von einem Elektroauto ausgegangen ist, sondern von irgendetwas anderem. Aber wie gesagt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Gibt noch keine Untersuchungen, die veröffentlicht worden sind. Vielleicht sind sie noch gar nicht mal so weit. Also, die Elektroautos brennen nicht häufiger, sondern viel, viel weniger als die normalen Fahrzeuge, die bisher bei uns sind. Auch die Dekra ist zu diesen Erkenntnissen gekommen. Wobei, natürlich muss man sagen, wenn ein solches Elektroauto brennt, das heißt, wenn die Batterie brennt, das ist so eine Art Kettenreaktion. Wenn da eine Zelle brennt und heiß wird, dann fangen die anderen auch Feuer. Das kann man nicht mehr mit CO2 löschen. Das geht nicht mehr. Und es ist also viel schwieriger zu löschen als ein normales Feuer in einem normalen Fahrzeug. Also wenn es brennt, ist es schlimmer. Die Fahrzeuge müssen dann auch auf einen extra Platz und in einem extra Behälter wassergekühlt werden. Ich glaube, die werden sogar 7 Tage lang da drin unter Wasser gesetzt, bis man sicher ist, dass es alles so weit abgekühlt ist, dass jetzt kein neuer Brand mehr entstehen kann. Es ist also schwierig. Und die Akkus müssen dann natürlich auch entsorgt werden. Das ist ja Sondermüll, das sind ja Schadstoffe und was weiß ich nicht halt. Das sind neue Herausforderungen, die da auf die Feuerwehr zum Beispiel zukommen. Aber wie gesagt, es sind Batterien in den Startlöchern, sind da, sind verfügbar. Jetzt müssen aber erstmal die Entwicklungskosten für die alten Batterien wieder eingespielt werden und der Gewinn, der versprochen worden ist, und dann werden die neuen Batterien kommen. Ich hoffe mal, dass sich auch in Europa Firmen auftun, die sagen, wir bauen ein billiges Elektroauto mit diesen Superbatterien, die dann 1 Million Kilometer Laufleistung haben, die nie erneuert werden müssen. Und wir stellen euch diese Autos für unter 10.000 Euro direkt vor die Haustür. Das wäre ein großer Sprung, das wäre eine wichtige Entwicklung, das würde auch unserer Umwelt wirklich gut tun. Sehr, sehr gut tun. So, mal gucken. Bringen wir noch ein anderes Thema hin? Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal. Ja, ich wollte eigentlich über den digitalen Behördenfunk Tetra noch etwas berichten, dass da bewusst Lücken eingebaut worden sind für bestimmte Gruppen. Okay, eine Geschichte. Amazon hat ja Läden in den USA, in denen man digital bargeldlos einkaufen kann. So, und dort wird jetzt eingeführt in einigen Filialen, dass man Handscanner hat. Handscanner, das heißt, man hält über einen Scanner. Das ist so wie unsere normalen Kartenterminals, nur ist obendran noch ein Teil mit einem Sensor, da hält man die Hand drüber, im Abstand, man berührt sie nicht. Und dann wird die Handfläche gescannt. Und da werden dann also Venen und was weiß ich nicht alles gescannt. Und diese Bilder sollen genauso unverwechselbar sein wie unsere Fingerabdrücke. Und damit will der Konzern also schon bis Ende dieses Jahres in allen 500 US-Filialen das sind die Supermarktkette, die da etabliert wurden, ist so von uns aus gesehen ziemlich im Verborgenen, den Kunden die Möglichkeit geben, dass sie einfach nur reingehen, irgendwas einsagen, die Hand irgendwie hochhalten, drüber halten oder sonst was, erkannt werden und dann war's das. Man braucht keine Karte mehr, man braucht keine PIN mehr, man braucht gar nichts mehr. Die haben also schon in einigen Testfilialen über 3 Millionen Bezahlvorgänge durchgeführt und es gibt keine Probleme, keine Fehlinformationen, keine Ausfälle oder sowas. Wobei Hacker sind natürlich auch schon hinterher, auf ich glaube 35C2 wurde es schon vorgeführt, dass man mit Bienenwachs und Toner solche Venenerkennungssysteme austricksen kann. Die neuen Systeme sollen aber erkennen können, ob in den Venen wirklich Blut fließt und sollen also solche Totmodelle, mit dem man bisher solche Systeme täuschen konnte, nicht mehr akzeptieren. Wir müssen sehen, was passiert. Bei uns kommt es noch nicht. Es wird noch etwas dauern. Aber mich würde schon mal interessieren, und ich werde auch weiter dranbleiben, wie es weitergeht, wie hoch Fehlerquoten sind, ob es irgendwo dann doch wieder Hacker gibt, die irgendwelche künstlichen Hände bauen, wo im Pulstakt die Venen dicker und dünner werden oder was weiß ich auch immer. Aber ja, im Grunde genommen muss man dann ja einmal die Bilder von irgendjemanden haben, von der Hand von irgendjemand haben und dann ein Modell bauen. Da muss man schon dann ein bisschen mehr als 2 Pfund Mehl und 3 Kilo Erbsen kaufen, damit sich das lohnt, diesen Aufwand hineinzustecken. Aber es ist schon eine Herausforderung, ein solches System eventuell mal überlisten zu können und zu sagen, guck mal hier, ich bin der Erste. Das bringt zwar nichts, aber schön war's doch. Jetzt mache ich Schluss für heute. Ich muss das Ding ja noch schneiden und es wird wahrscheinlich Mitternacht werden. bis ich den Kram fertig habe, weil ich so eine wunderbare Technik habe, die mich mal wieder ausgetrickst hat, die mir mal gezeigt hat, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Damit muss ich leben. Ich bedanke mich bei all denen, die uns helfen. Der vergangene Monat war, möchte ich nur noch mal sagen, der schlechteste Monat mit dem Spendenaufkommen seit über 5 Jahren. Wir haben also die Hälfte vom vergangenen Jahr und ein Viertel von dem Jahr davor. Das heißt, es geht alles wahnsinnig runter. Man merkt es, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Dennoch gibt es einige Spender, die, muss man wirklich sagen, dafür sorgen, dass wir weitermachen können. Das finde ich also ganz großartig, ganz hervorragend, dass da noch so viele bei der Stange sind. Und das sind meist keine einmaligen. Gut, es gibt natürlich auch welche, die einmal im Jahr etwas spenden, eine größere Summe. Das ist auch ganz, ganz toll. Es gibt auch welche, die regelmäßig einen kleineren Betrag spenden. Alles hilft uns, weiterzumachen. Alles hilft uns, zu überleben. Wenn die Werbeeinnahmen noch weiter runtergehen, müssen wir uns sowieso irgendwas überlegen, wie es weitergehen kann. Aber im Moment, naja, fahren wir eben auch alles ein bisschen auf kleiner Flamme und hoffen, dass es wieder irgendwann besser werden wird. Die Spender, die nicht genannt werden wollen, bei denen möchte ich mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wenn ihr das aus Versehen nicht angegeben habt, bitte nachmelden, wann und wo und wie viel ihr gespendet habt. Ich gucke mir das an und selbstverständlich werde ich das dann auch auf die Spenderliste draufsetzen beim nächsten Video. Und wäre auch schön, wenn das so ein bisschen eindeutiger wäre. Manchmal ist es ganz, ganz schwierig herauszufinden, wie will jemand genannt werden und wie will er genannt werden. Da stehen nämlich 2 Namen. Einmal der Kontoinhaber und dann steht irgendeiner und dann steht, darf genannt werden und dann weiß ich nicht, welchen Namen darf ich denn nehmen. Wenn man das in Anführungszeichen setzen kann, Nennung, Anführungszeichen, so und so, dann wäre das für mich eindeutig. Ihr müsst immer daran denken, ich bin dumm, ich bin denkbehindert und ich muss also quasi so eine Art Blindenhund haben. Das ist die Sache mit dem Anführungszeichen. Würde mir helfen und ist vielleicht kein großer Aufwand und es kommt nicht mehr zu Missverständnissen. Vielen Dank an alle. Schaut mal in den Shop, Thomas Ritter. Er hat immer noch Sachen übrig und wir sind auf jeden Groschen angewiesen von dem, was er uns abgibt. Er hat ja selbst auch nicht viel daran und naja, uns hilft es. Ich mache mich jetzt an den Schnitt von diesem Kram, hoffe, dass ich das schaffe, dass ich das hinkriege und werde mal sehen, ob ich mit dem alten Mikrofon, was nach meinem Dafürhalten besser ist als das hier jetzt, aber da hätte ich auch ganz gerne meine Meinung dazu. Wer also Lust hat und Zeit hat, schreibt mir einfach, wie der Klang bei dem Mikrofon ist und bei dem vorherigen Mikrofon. Und dann sehen wir mal. Vielleicht kann ich das alte dann entsorgen. Denn ob man sowas reparieren kann, weiß ich nicht. Müsste ich beim Hersteller nachfragen. Aber ich weiß ja noch nicht mal, ob es kaputt ist oder ob es an Bord liegt. Ich muss es mal an einem anderen Rechner probieren. Ich muss es mal an einem Hub mit externer Stromversorgung probieren und so weiter. Also die übliche Bastelei, wenn man wissen will, warum die Technik nicht mehr mitspielt. Ich weiß, ab nächste Woche, Mittwoch, kommt der Sommer zurück. Ich wünsche allen, die noch nicht im Urlaub waren, einen schönen Urlaub. Ich wünsche all denen, die schon im Urlaub waren, dass sie dann irgendwo am Rhein oder an der Mosel oder an der Elbe oder von mir aus am Timmendorfer Strand oder wo auch immer noch ein paar schöne Rest-Sommertage genießen könnt. Wir hatten ja einen schönen Vorsommer, aber jetzt haben wir einen beregneten Nachmittsommer und jetzt kommt ein schöner Nachsommer und da hoffen wir drauf und da drücken wir die Daumen. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer, eine funktionierende Technik oder Mikrofon übrig behalten, dann klappt auch mit dem Audiocast. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.